Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier zu deinem Podcast, dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauch und in der heutigen Episode habe ich dir mal wieder einen Interviewgast mitgebracht, diesmal den wunderbaren Marc Nölke. Marc ist Erfinder von Neuroriding. Neuroriding ist ein Trainingskonzept, was basierend auf der angewandten Neurologie ist und auf der Neuroanatomie, was sich jetzt vielleicht etwas kompliziert und komplex anhört. Und Marc schafft es, das aber so zu übersetzen, dass ich es verstanden habe und dass du es auch zu 1000% verstehen wirst. Und Neuroriding ist ein Trainingskonzept, was von jedem Reiter angewandt werden kann. Also, ob du Amateurreiter bist, ob du Profisportler bist oder Geländereiter, ob du Ausbilder bist oder Trainer bist, für alle Menschen ist das Programm geeignet, denn Neuroriding ist genauso individuell vom Trainingskonzept her, wie du individuell bist und wie es keinen vergleichbaren Menschen auf der Welt gibt. Daher ist dieses Trainingskonzept so einzigartig und tatsächlich auf jeden anwendbar. Und Marc erzählt uns auch noch, was eine Gehirnerschütterung mit Neuroriding zu tun hat. Weil ich glaube, ich habe jetzt genügend gequatscht im Vorfeld. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, Marc Nölke, den ich heute hier im Interview für euch mitgebracht habe. Marc ist der Bessertrainer, denn er macht Menschen dort besser, wo sie besser werden wollen. Und als Hintergrund ist er unter anderem Diplom-Trainer, er ist systemisch integrativer Coach und zertifizierter Z-Health-Trainer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Guten Morgen, Sandra. Hi.
Hi. Möchtest du dich vielleicht nochmal, ich habe dich ja gerade so ein bisschen schon vorgestellt, aber so in 2, 3 kurzen Sätzen auch nochmal selber vorstellen, was dir vielleicht noch wichtig ist, was ich jetzt nicht erwähnt habe?
Ja, du hast schon ein paar Stichpunkte genannt. Also ich habe ein paar Sachen gemacht in meinem Leben, bin mittlerweile Ende 40, glaube ich. Ich zähle es nicht mehr so genau. Bin verheiratet, habe 2 Jungs, die 6 und 12 sind. Lebe in Köln und in meinem Leben ging es immer um Sport, um Bewegung. Ich war früher als Kind, Jugendlicher, bin ich aus dem Sauerland gekommen und Skispringer geworden. Etwas ungewöhnlich für diese Gegend. Und habe dann mein ganzes Leben lang Leistungssport gemacht, bis mir ein schwerer Sturz kam und war dann lange verletzt und habe unter Verletzungsfolgen gelitten. Habe dann verschiedene Sachen gelernt und beruflich ausprobiert und studiert und bin dann ja auf so einem längeren Weg der Heilung wieder zurück in den Sport gekommen. Habe als Trainer im Profibereich im Skispringen gearbeitet, verschiedene andere Profijobs noch gemacht und ja, bin inzwischen selbstständig und sozusagen Freelancer in einer Sache, in einem Bereich, der mir total Spaß macht, den ich sowieso machen würde und empfinde das irgendwie als ein sehr großes Privileg, dass ich mich jeden Tag mit den Themen beschäftigen kann, auf die ich Bock habe.
Super, vielen Dank dafür. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, du warst selber Spitzensportler gewesen und als du damals, also Spitzensportler beim Skispringen und als du damals bei den Olympischen Spielen von Albertville warst, hattest du einen ganz schweren Sturz und danach ist es dir auch nicht mehr so gelungen, an deine Bestleistung zuvor anzuknüpfen. Und magst du uns vielleicht einmal nochmal dahin mitnehmen, was da passiert ist und warum das eigentlich so ein Wendepunkt in deinem Leben war?
Ja, kann man schon sagen. Also wenn ich so zurückblicke, ich war 18 Jahre alt, war der jüngste Olympionike, den es bis dato im deutschen Wintersport gegeben hatte und bin mit großen Hoffnungen nach Albertville gefahren und bin super gesprungen im Training, war damals mit Jens Weißflog, Dieter Thoma und Heiko Hunger in der Mannschaft und hatte wirklich im Training gutes Gefühl, bin stark gewesen, bin immer unter den Top 10 gewesen, einmal sogar Vierter in einem Durchgang und bin dann einen Tag vor dem ersten Einsatz, war nominiert für die Normalschanze, schwer gestürzt durch einen Materialfehler. War es kaputt an der Bindung tatsächlich. Wir haben damals viel experimentiert im Materialbereich wegen der Umstellung zum Faustier und bin dann echt blöd gestürzt, schnell unerwartet gestürzt, heftig gestürzt, bin dann in Albertville auf die Intensivstation verlegt worden. Und nach einiger Zeit hat man verschiedene Rippenbrüche diagnostiziert, an der Lunge war was verletzt und dann ist die Milz gerissen und es gab eine Notoperation. Und ich hatte auch, wie sich später herausstellte, eine ziemliche Genstörung. Die war aber jetzt nicht so vorrangig im Fokus der Notfallmediziner, weil die Milz war bedrohlicher. Und bin operiert worden, ein Teil der Milz ist entnommen worden, der Rest ist so verklebt worden mit einer neuen Technik, die es damals gab. Und habe eine große Narbe auf meinem Bauch, so vom Sternum bis zum Bauchnabel, so schön aufgemacht vorne. Und das ist dann gut verheilt, ne? Und wie das so ist, wenn die Narbe verheilt ist und der Rumpf auch wieder einigermaßen beweglich ist, dann kriegt man wieder die Freigabe und die Ärzte sagen, okay, ist okay, kannst wieder los. Milz funktioniert noch nicht so wahrscheinlich, aber wissen wir nicht. Kann sein, dass du ein paar mehr Infekte hast, aber schau mal zu, dass du ins Leben kommst. Ne? Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Natürlich ist es oft so, dass man ein bisschen mehr mit Infektionen zu kämpfen hat im ersten Jahr, weil bestimmte Immunfunktionen auch in der Milz vollzogen werden. Und ich habe dann viel Antibiotika genommen in dem Jahr und auch noch in dem Jahr danach. Was nicht so das Problem war. Das Problem war eher, dass ich einfach in wirklich schwierigen Situationen, die auch stressbelastet waren und behaftet waren und in denen ich einfach Höchstleistung bringen musste und wirklich an die Grenze gehen musste, weil beim Skispringen spielt sich das alles immer ab an so einer Klippe. Da muss man wirklich auf dem Rasiermesser balancieren. Wenn man das nicht tut, dann bringt man keine, dann klappt das nicht, dann wird das nichts mit erfolgreich Skispringen. Und das habe ich im Training noch halbwegs geschafft, aber im Wettkampf habe ich es nicht mehr geschafft. Und
was bedeutet das genau, auf der Rasierklinge balancieren?
Na, man muss, das Skispringen ist eine Risikosportart und man muss eine Sachen machen, Bewegungen machen, die völlig entgegen der menschlichen Natur sind. Also wenn man mit 90 km/h irgendwo runterfährt und dann abspringen soll, da springt jeder normale Mensch rückwärts oder nicht ab oder formt sich zu einer Kanonenkugel oder macht andere Reflexe, die dazu dienen, das Leben zu retten. Ja. Wir müssen da genau das Gegenteil machen von all dem. Dann muss man sich sehr stark nach vorne legen, muss versuchen, die Aerodynamik zu entwickeln, die Luftkräfte zu spüren. Es muss so eine gute Mischung sein aus Auftrieb und aus Widerstand. Und dabei, in diesem Spiel, droht auch immer ein Absturz. Denn wenn man zu viel macht, dann kippen die Ski nach unten und man macht einen Salto. Und man bewegt sich in einem Bereich, der sehr attraktiv ist, sich dort zu bewegen, weil es ist ein unglaublich tolles Gefühl ist, diese in diesen Grenzbereichen sich zu bewegen, weil man auch genau weiß, das können nur ganz wenig Menschen. Und es hat einen großen Thrill, das zu tun. Und man fühlt sich sehr, sehr selbstwirksam, wenn man das macht. Mir hat es dann nicht mehr so einen Spaß gemacht. Und ich habe eigentlich subjektiv mich nicht verängstigt gefühlt oder traumatisiert gefühlt nach diesem Sturz, weil ich rational gut nachvollziehen konnte, was passiert war, zumal es ein Materialfehler war und mich gar keine Schuld traf. Aber dennoch war es so, als ob eine riesengroße Handbremse angezogen wird und ich tatsächlich nicht mehr die volle Leistung abbringen können, die ich eigentlich bringen wollte.
Ja.
Ja, das war eine schwierige Zeit für mich persönlich, die auch noch mit anderen familiären Problemen begleitet wurde. Aber es war einfach eine komplexe Situation, eine schwierige Zeit. Und
was ja auch total nachvollziehbar ist, ne? Also ich meine, wenn du auf dem Zenit deiner Karriere warst und dann durch so einen blöden Materialfehler auf einmal alles im Bach runtergeht.
Ich hoffe, es wäre nicht der Zenit gewesen. Es war gerade so der Anfang. Es war so mein erstes gutes Jahr und ich hatte irgendwie auch ein bisschen Glück, dass ich nominiert wurde für die Spiele, war aber in guter Form. Und ich dachte eigentlich, meine Karriere geht gerade los. Und der Traum von einer tollen Karriere platzte dann sozusagen zeitgleich mit dem Platzen der Milz. Und dann hat es was eigentlich vorbei, bevor es richtig angefangen hatte. Ich habe natürlich versucht, irgendwie wieder den Anschluss zu kriegen und Gas zu geben und dachte, okay, du hast es jetzt geschafft, bist dahin geschafft, hast ein paar Sachen gelernt und jetzt geht es darum, weiterzuarbeiten. Aber die Frustration war dann halt sehr groß, weil das nicht mehr so klappte. Und dann habe ich das noch ein paar Jahre lang versucht und zwar auch mit allen möglichen Mitteln, verschiedenen Sportpsychologen zusammengearbeitet, verschiedene verschiedenste Therapiemöglichkeiten versucht, um herauszufinden, warum geht hier was nicht mehr.
Ja.
Aber das hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann denkt man sich dann auch, okay, wird schwierig mit dieser Skisprungkarriere. So gut war der Verdienst auch damals noch nicht. Da konnte man auch nicht so super von dauerhaft leben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du irgendwann mal wohl einen Beruf lernen und was anderes tun und was anderes lernen. Jetzt hast du genug Zeit mit diesem schönen Hobby verbracht.
Ja, genau. Und dann war es ja so, dass du herausgefunden hast, dass ja deine Probleme eigentlich neurologisch bedingt waren. Ne? Also sprich durch die Gehirnerschütterung, die man ja damals, das hat sie eben angesprochen, gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil es ja viel krassere Sachen in dem Moment gab, auf die man den Augenmerk gelegt hatte. Und dass diese Gehirnerschütterung bei dir nie rehabilitiert wurde. Also was bedeutet das genau, wenn man da jetzt nicht so tief in der Materie drin ist, dass eigentlich das genau das damalige Problem gewesen ist?
Naja, zunächst mal denkt man ja, wenn die Narbe verheilt ist, ist man wieder gesund. Und wenn dann vielleicht die Milz auch noch wieder anfängt zu arbeiten, ist alles wieder okay. Aber es gibt mehrere Komponenten, die einfach Spuren hinterlassen nach Unfällen. Und einmal ist es natürlich einfach das Schneiden, die Narbe. Mhm. Bei dem Schnitt, der bei mir relativ groß war, wird einfach viel Gewebe durchtrennt. Da werden viele Fasern beschädigt, die aber dafür da sind, Informationen aus der Viszera, also aus dem Bauchraum, ins Gehirn zu bringen, die einfach diese Zuleitung, diese zum Gehirn führenden Informationen, die werden verschlechtert. Mhm. Natürlich auch verschiedene Faszien werden durchtrennt, hat eine Auswirkung auf Beweglichkeit, Muskeltonus verändert sich, auch das führt wiederum dazu, dass Muskelspannungen sich verändern, das Gehirn auf einer Seite mehr aktiviert wird, beziehungsweise weniger aktiviert wird. Also allein durch den Schnitt und durch die Verletzung gibt es mal ein anderes Aktivierungsmuster und das Gehirn ist anders aktiviert, bekommt andere Inputs, sagen wir dazu, bekommt andere Informationen.
Ja.
Das Gehirn ist ein Organ, was völlig darauf angewiesen ist, viele Informationen zu bekommen, Inputs zu bekommen aus den verschiedenen sensorischen Systemen. Und also der eine Aspekt, ganz klar, Milz, Narbe, Narbengewebe, sehr großes Narbengewebe, viel Zuleitung zerstört. Das hat man aber gar nicht auf dem Schirm. Ne? Da denkt man gar nicht dran, dass das irgendwas machen kann, mal mit der Zeit. Und der andere Aspekt ist, dass tatsächlich, das war ein Sturz, in dem ich mit 100 km/h sehr, sehr schnell abgebremst wurde, weil es war weicher Schnee und bin also nicht so abgebremst und dann noch 40 Meter geschleudert oder 50, sondern ich bin aus voller Geschwindigkeit in den Schnee rein und bin sehr schnell liegen geblieben. Also es war eine sehr, sehr starke Bremsung. Dabei gab es halt das hat nicht nur was mit meinem Rumpf gemacht,
ja,
sondern auch mit meinem Nacken gemacht und mit meinem Schädel gemacht und mit meinem Kopf gemacht. Also es gab da offensichtlich eine starke Gehirnerschütterung. Ich kann mich auch danach nicht mehr so dran erinnern, was da so passiert ist.
Da sind ja dann auch enorme Kräfte, die da gewirkt haben.
Ja, ich weiß nicht, dass ich irgendwann über mir diesen Hubschrauber gesehen habe, aber da fehlen so ein paar Sachen, so ein bisschen, ja, so ein paar Momente. Fehlen einfach auch. Ja, gut, was passiert bei einer Gehirnerschütterung? Man weiß heute, dass tatsächlich Strukturen im Stammhirn oder im Mittelhirn meistens dort physisch zerstört werden abreißen, kaputt gehen. Mhm. Und in diesen Bereichen Stammhirn, Mittelhirn, da findet sehr viel Integration statt. Also da laufen Informationen zusammen, kreuz und quer, wie so riesige Umsteigebahnhöfe, wo das Gehirn sozusagen seinen Job macht und erstmal guckt, was kommen hier für Informationen an und diese Informationen verarbeitet, weiterleitet in andere Bereiche des Gehirns, die auch wissen wollen, was draußen so los ist oder drinnen so los ist im Körper. Und wenn Teile von diesen Strukturen, und man weiß natürlich nicht, welche das sind, nicht mehr so gut funktionieren, dauerhaft nicht mehr so gut funktionieren, dann gibt es irgendwelche Anpassungen. Dann macht man irgendwas anderes. Also irgendwie muss man ja weiter leben. Das Gehirn ist sehr plastisch und passt sich dann an diese neue Situation auch sehr schnell an. Also eine Gehirnerschütterung kann immer doofe Nebenwirkungen oder Spätwirkungen haben. Und die hatte ich auch. Also es war, und ich konnte mir das nicht wirklich erklären. Und ich habe immer gesagt, das hat was mit dem Sturz zu tun, aber Also niemand hat mir das irgendwie so abgenommen oder geglaubt, wo mir immer klar war, das ist seitdem und warum war es vorher nicht? Also erstmal hatte ich
aber so. Ich sag mal, das wissen ja auch die wenigsten, ne? Also dass eine Gehirnerschütterung wirklich so krasse Auswirkungen haben kann.
Ja, es wissen nicht so viele Leute, ne? Wenn man auf den Kopf gefallen ist oder einen Unfall hatte und es wird eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Und durch Fragen, ne? Erstmal ist man orientiert, weiß man, wie man heißt und so weiter, war man bewusstlos. Wenn diese Basic-Tests gemacht werden und der Arzt sagt, okay, hier gibt es eine leichte Gehirnerschütterung oder eine Gehirnerschütterung, dann geht man meistens nach Hause und bekommt eine Woche Ruhe verordnet und soll nicht Fernsehen gucken und das Handy vermeiden. Und das ist so, um den ersten Schock zu vermeiden. Das Gehirn hat in dem Moment so eine Art Energiekrise und es passiert Entzündung und viele andere Dinge passieren auf chemischer Ebene und da versucht man einfach wenig einzugreifen. Es ist aber ganz oft so, dass auch viel, viel leichtere Gehirnerschütterungen genau dieselben Probleme bereiten und die meisten Gehirnerschütterungen, die passieren, werden eh nicht diagnostiziert. Und die meisten Leute gehen nicht zum Arzt, wenn sie eine leichte Gehirnerschütterung haben oder machen einfach weiter. Und das ist im Reitsport genauso, also Kopfverletzungen stehen ja an ganz hoher Stelle im Reitsport und wenn man runterfällt und gerade so nach hinten aufs Gesäß, ein Schleudertrauma geht nach hinten, da passieren halt auch Sachen und man geht nicht jedes Mal zum Arzt. Was kann da passieren? Die unterschiedlichsten Sachen, also bei mir war es ganz seltsam. Ich habe, erstmal war ich oft aggressiv, also bei mir hat so Blutzuckerregulation nicht mehr gut funktioniert. Ich war ganz oft unterzuckert und bin dann so aggressiv geworden. Okay. Also mein Frontalhirn konnte sozusagen nicht mehr gut inhibieren und man kennt das, Leute, die so hangry sind, ne? So eine aus hangry, ne? Also das war bei mir ziemlich, ziemlich heftig, aber denkt man sich ja nichts bei, ne? Und ich war dann dabei, im nächsten Jahr Abitur zu machen und ich hatte plötzlich riesige Probleme zu lernen, zu lesen. Weil die Buchstaben immer gezittert haben und verschwunden sind. Ich konnte also meine Augen eigentlich nicht mehr richtig stabil halten. Die haben einfach immer so gezittert und so ganz komische Sachen, die wo man erst denkt, ich muss zum Augenarzt, ich brauche eine Brille, kann doch nicht sein. Ganz seltsam, aber die Augen hatten, die Sehschärfe war in Ordnung. Also hatte irgendwie nichts mit der Sehschärfe direkt zu tun, sondern war irgendwas einfach so seltsam aus damaliger Sicht, so komische Symptome, die einem das Leben irgendwie nicht wirklich einfacher machen. Ich konnte mich ganz schlecht konzentrieren. Ich hatte dann beim Springen manchmal so ein Gefühl, als ob ich aus meinem Körper so ganz kurz raustrete. Mhm. Und zwar wie so eine elektrische Spannung, die so in meinem Körper ist und dann kurz aus dem Körper rausgeht und dann wieder reingeht. Also so ein, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Das ist ein paar Mal passiert, häufiger passiert und dann auch beim Skispringen passiert, auch vor einem Sprung passiert. Und das war so komisch, dass ich dachte, das ist nicht sicher, was ich hier mache. Das kann ich eigentlich nicht mehr machen. Und habe dann irgendwann wirklich gesagt, okay, es geht nicht so. Ich muss das, hat alles keinen Sinn mehr. Und ich wusste auch nicht, wie ich aus der Nummer rauskommen sollte, aus dem ganzen Sportapparat, weil meine Eltern hatten irgendwie auch Hoffnungen und ich war so ein bisschen verstrickt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jahre später, nach zig Ausbildungen, wo ich immer versucht habe, rauszufinden, was mit mir nicht in Ordnung ist, warum ich nicht mehr so funktioniere, wie ich mal funktioniert habe, habe ich irgendwann verstanden, dass es, nachdem ich sozusagen alles abgegrast hatte, bin ich irgendwann bei Neurologie gelandet. Irgendwann war klar, Psychologie ist es nicht, also es hat nichts mit mental zu tun, mit Einstellung zu tun oder mit Angstgefühlen zu tun, das indirekt schon, aber es hat eher tatsächlich was mit harter Neurologie, mit Gehirn zu tun, mit Nervenbahnen, die nicht mehr so zusammenspielen wie früher. Ja, und über diese Idee, wie kann ich mein Gehirn trainieren, wie kann ich die Bereiche trainieren, die möglicherweise kaputt gegangen sind, wie kann ich gezielt da was tun, nicht über Gesprächstherapie oder nicht über Traumatherapie, sondern ganz, ganz gezielt Stammhirn- und Mittelhirnbereiche regenerieren, dass die wieder besser funktionieren, dass das Gewebe wieder gesünder wird, ist mir um Klassen besser gegangen. Das hat echt lange gedauert.
Wie lange war diese Reise in Jahren gewesen? die du da vollzogen hast, bis du da angekommen bist?
Über 20 Jahre.
Weil das ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch so ein Riesenmarathon ist und das ist ja jetzt nichts, was man gesehen hat im Außen, ne? Sondern dass du ja vielleicht auch dich manchmal gefragt hast, was mit dir nicht stimmt. Ne?
Weil ich war so ein funktioneller Depressiver eigentlich. Also ja. Leute, die funktionieren, aber trotzdem depressiv sind, mal mehr, mal weniger, aber die gut ihren Job machen können. Ne?
Ja.
Die auch noch gut im Leben, am Leben teilnehmen, aber nicht so funktionieren, wie sie könnten.
Nachvollziehbar ist, ne? In dem Moment.
Ja, gut, meine Gedanken waren jeden Tag irgendwo bei dem Thema über 20 Jahre. Also es war im Prinzip von meinem 18. Lebensjahr. Und das erste Jahr danach habe ich noch nicht dran gedacht, aber dann wurde es langsam schlechter. Am 19. oder 20. Ja, bis ich so 40 war. Ne? Mhm. Also es hat wirklich lange gedauert. Wirklich lange gedauert. Es war verrückt. Ich meine, ich hatte kein schlechtes Leben in der Zeit und es war auch eine tolle Reise und ich hätte viele Sachen nicht erleben dürfen, wenn ich den Unfall nicht erlebt hätte und hätte wahrscheinlich, weiß man nicht, aber hätte vielleicht andere Sachen gelernt oder nicht die Sachen gelernt, die ich so gelernt habe. Und naja, am Ende, man sagt ja immer, bereue nichts, es ist alles gut, so wie es kommt. Ne? Und es ist auch so, letztendlich habe ich mich immer weiterentwickelt und habe mir immer, ja, bin immer einen Schritt weitergegangen, habe weiter geforscht, für mich selber, später dann für andere Sportler, weil ich irgendwie so einen inneren Drang hatte, diese Olympischen Spiele nochmal zu erleben, erfolgreich zu erleben. Das durfte ich dann als Trainer nochmal machen und habe dann Athleten betreuen dürfen, die Olympiasieger geworden sind, mehrfach Weltmeister geworden sind, ganz viel gewonnen haben. Und so konnte ich meine eigene verloren gegangene Karriere so ein bisschen kompensieren und das miterleben und das auch besser machen als meine Trainer damals hoffentlich. Ja, so bin ich in den Trainerberuf gekommen, den ich dann einige Jahre habe ausführen dürfen und habe mich dann später wirklich auf Neurologie, auf angewandte Neurologie für Sport und Gesundheit konzentriert und habe mich da weiterentwickelt. Und dann sind wir zum Reiten gekommen. Ne? Meine Mutter war Reiterin, meine Schwester ist immer geritten, meine Tante und mein Onkel waren Reiter und bei uns zu Hause hat es immer nach Stall gerochen. Und ich bin zum Skisprungtraining gegangen und meine Schwester ist zum Reiten gegangen. Also irgendwie habe ich eine Connection zu Reiter und kenne das Reitervolk gut und mag das auch gerne. Und über ein paar Zufälle bin ich mit einem Bewegungstrainer nach Eckart Meiners, mit dem Christoph Steinkamp, zusammengekommen vor, ich glaube, 4 Jahre ist es her.
Ja, der kommt aus Bonn, aus Wachberg, ne?
Aus Wachberg. Ja. Und der Christoph erzählte mir, was er macht und ich dachte, oh, das ist gut, das hört sich gut an, das macht total Sinn.
Ja.
Vernünftig, dass man versucht, Reitern beizubringen, sich besser zu bewegen, wenn das Pferd irgendwie geschont werden soll, weil ansonsten wird sich alles 1:1 auf das Pferd übertragen. Jede Dysfunktion, die der Reiter hat, jede Disbalance, wird das Pferd ausbaden müssen.
Ja, definitiv.
Als balancierendes Objekt und das kann sogar dazu führen, dass das Pferd sich schneller verletzt oder mehr Verschleiß entwickelt und so weiter. Und es ist ja super, was ihr macht. Das ist ja A, gut für die Menschen und gut für die Tiere. Tolle Sache. Und er hat mich dann später bei dem ersten Vortrag mit Eckart Meiners so vorgestellt. Als ich dem Marc erklärt habe, was ich mache, er war, glaube ich, der erste Mensch, der sofort verstanden hat, worum es geht.
Und dabei, dass du nicht aus dem Reitsport kamst. Aber das ist ganz oft ja so, dass die Leute, die nicht aus dem Reitsport kommen, manche Dinge viel besser von den Zusammenhängen her verstehen, als das viele Reiter tun. Also mein Mann kommt beispielsweise aus dem Kampfsport und für ihn ist auch ganz vieles ganz, ganz logisch. Also was ein Trainer dann erklärt oder sagt, ja, ist doch klar, wo manche Reiter dann sagen, verstehe nicht. Also deswegen kann ich das, was du gerade sagst, total nachvollziehen. Genau, und dann kam es ja dazu, dass du ein ganz spezielles Programm nur für Reiter entwickelt hast. Also dein Neurider-Programm.
Ja, Christoph Steinkamp hat mich wir haben einen kleinen Workshop gemacht und die Sachen haben funktioniert und er war begeistert und er hat dann das seinen Bewegungstrainer-Kollegen berichtet. Und die haben immer so eine Jahrestagung und der hat dann, die haben mich dann eingeladen auf ihre Jahresversammlung nach Warendorf. Und der Eckart Meiners war auch da, ganz, ganz toller, netter Mann. Und ich hatte da so ein bisschen Muffe, weil ich dann irgendwie 1,5 Tage so einen Mini-Workshop vor den ja, wahrscheinlich bestausgebildeten Reitexperten in Deutschland habe halten sollen dürfen mit Eckhard Meiners, der Eminenz, dem Sportprofessor aus Lüneburg, der dieses ganze Bewegungstraining vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder 20 Jahren fast ins Leben gerufen hat.
Ja. Ja, ich hatte ja hier in dem Interview auch schon Sibylle Wiemer, die ist ja, ja, auch Bewegungslehrerin.
Ja.
Meiners, genau, ja, ja, hier auch schon einen Podcast gehabt.
Schön.
Großartig.
Das war dann wirklich so, okay, jetzt erkläre ich denen mal, wie das Gehirn eigentlich funktioniert beim Reiten und was sie da eigentlich tun, wenn sie Bewegungstraining machen und warum das in vielen Bereichen Sinn macht und in vielen Bereichen auch möglicherweise keinen Sinn macht, weil sie nicht richtig darüber nachgedacht haben, was sie da eigentlich machen. Ja, es waren auf jeden Fall tolle anderthalb Tage und der Eckhard Meiners lobt wohl normalerweise nie Referenten, aber ich bin ganz stolz, dass er mich gelobt hat, wir irgendwie ja gut miteinander auskamen und er gesagt hat, ja, Marc erklärt das genau richtig und so ist es. Und schön, das auch nochmal aus der Perspektive zu hören und das passt irgendwie gut rein in unsere Ideen. Und die Bewegungstrainer, die da waren, haben mich dann gebeten, noch ein Seminar zu halten und Ausbildungen zu entwickeln. Sie wollten mehr lernen und das habe ich dann gemacht, weil das war eine nette Gruppe. Die wollten mehr lernen und ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, okay, das könnte so und so aussehen. Und habe dann das NeuroRider-Programm entwickelt, die NeuroRider-Methode, wenn man so will. Naja, Methode ist es eigentlich nicht, sondern es ist eine Art Seminarsystem und eine Art, Reiter zu trainieren und eine Art, oder ja, einfach harte Neuroanatomie zu benutzen, ja, hartes neurologisches Performance-Testing zu machen und dann zu schauen, was für Stimuli brauchen Reiter, was für Stimuli brauchen Mensch, was fehlt ihm, was macht ihn besser.
Ja.
Und die erste Weiterbildungsserie, das sind 3 Basismodule, die ist jetzt fertig. Also die ersten Trainer sind jetzt durch das Programm durch, die das Basiscurriculum absolviert haben. Und wir machen immer noch weiter. Also es gibt jetzt fürs nächste Jahr wird es ein Seminar geben zum Thema Angst. Es wird eins zum Thema Reflexe geben. Es wird eins zum Thema Coaching geben. Und es wird ein Masterprogramm geben, die Bewegungstrainer und die anderen Teilnehmer finden das super, wollen mehr lernen. Es fängt gerade die zweite Generation an. Das sind Leute, die aus dem Reitsport kommen, aber auch Leute, die einfach aus eigenem Interesse kommen und was lernen wollen für sich, für ihre gesundheitlichen Themen, die sie haben oder Performance-Themen oder Schmerzthemen, die sie haben. Ja, und es sind natürlich viele Sportler, viele Leute aus dem Reitsport, Sportler, aber auch Reitlehrer, Reitausbilder, Leute, die sich aus der Physiotherapie kommen, die sich mit Reitsport beschäftigen oder aus Osteopathie kommen, Pferdeosteopathie.
Es ist auch eine schöne Kombination, wie jetzt bei mir als systemischer Coach, wenn man das zusätzlich anwenden würde, wenn man mit Reitern arbeitet, weil manchmal ist es ja nicht immer ein mentales Thema, was man hat, sondern wie du ja eben richtig erklärt hast, auch, dass es einfach ein funktionales Thema ist.
Ja, absolut. Also das Thema wird in den nächsten Jahren größer werden, auch im Bereich der Therapie, auch im Bereich des Coachings. Es gibt viele Coaching-Modelle, die aus der Neurologie kommen oder aus der Neuroscience kommen. Das wird mehr werden in Zukunft, weil man einfach so ein bisschen spezifischer arbeiten kann und genauer arbeiten kann. Man muss dafür ein paar Sachen wissen, aber man muss ja nicht gleich die ganze Welt verstehen. Und ich versuche Neurologie erstmal einfach zu machen und Basics zu teachen und dann langsam komplexer zu werden, sodass man das handeln kann. Ja. Aber es macht großen Spaß und das ist so eine Seite der Arbeit, also Teaching, Seminare, Vorträge. Die andere Seite ist, ich arbeite immer noch viel mit Hochleistungssportlern, auch viel in Österreich, arbeite da mit 2 Nationalmannschaften im Skisport zusammen und bei in Deutschland auch noch einige Einzelsportler in verschiedenen olympischen Sportarten und Fußball. So, damit sind meine Tage voll und ich kann nebenbei noch ein bisschen forschen und viele Studien lesen und versuchen, das, was so in der Welt der Wissenschaft passiert, anwendbar zu machen für meine Trainer, für meine Klienten, für meine Sportler und auch für die Kranken und für die Menschen, die ich noch betreue, denen es gesundheitlich nicht so gut geht. Also das ist ein kleiner Bereich, in dem ich Menschen noch betreue, also Hochleistungssport und auch kranke Menschen trainieren.
Also was mir jetzt auffällt, das sehen ja die Zuhörer des Podcasts nicht, dass du halt wahnsinnig strahlst, wenn du darüber sprichst. Ne? Deine Augen fangen richtig an zu funkeln, das ist so schön zu sehen. Also da merkt man, dass da so eine richtige Leidenschaft dahinter steckt. Das wollte ich jetzt einfach nur mal hier am Rande erwähnt haben, weil es wirklich sehr auffällig ist.
Genau.
Ja, echt.
Ja, total. Also finde ich.
Dachte, ich sitze hier auf meinem Sessel und sinke immer weiter runter.
Nein, also wirklich, das ist sehr geil zu sehen, das muss ich echt sagen. Deswegen, das konnte ich jetzt nicht unkommentiert lassen.
Okay, schön.
Weil man einfach sieht, dass du da wirklich Feuer und Flamme bist und dass du da halt mit so einer ganz krassen Leidenschaft dahinter stehst. Ne?
Also ja, das ist wirklich so.
Weil manchmal kriegt man das ja gar nicht so ins Hören transportiert, aber deswegen das konnte ich jetzt nicht unkommentiert lassen.
Genau. Ja, das ist nett, danke. Das ist schön zu hören, das Feedback gespiegelt zu kriegen. Nein, es ist wirklich so, dass ich das, dass für mich total klar ist, dass ich dieses Thema mein Leben lang weiter verfolgen werde. Ich brauche mal viel Neues in meinem Leben und ne, je mehr man lernt, desto ahnungsloser kommt man sich vor und fühlt man sich.
Ja, definitiv.
Und das finde ich einen ganz guten Zustand, also so einen demütigen Zustand, wo man weiß eigentlich gar nichts und man macht immer nur neue Baustellen auf und muss sich gut überlegen, wann man das macht, damit man nicht, wie die Amis so schön sagen, von einem Rabbit Hole ins andere tritt, weil diese Kaninchenlöcher sind alle ziemlich tief. Aber es macht mir großen Spaß und ich habe das Gefühl, so kann mein Leben nicht langweilig werden und so kann ich immer wachsen und das finde ich, das ist mir einfach sehr wichtig und das macht mir einfach Spaß so. Bin froh, dass ich das machen darf.
Ich kann das total nachvollziehen. Also ich bin persönlich auch jemand, der immer was Neues braucht. Das geht eine gewisse Zeit lang gut und dann klopft es aber wieder und sagt, mehr Neues. Also immer, wenn ich mich irgendwie wohlfühle in meiner Komfortzone, muss ich rausgehen. Also deswegen kann ich das, was du sagst, total, total nachvollziehen.
Ja, also es gibt ja Menschen, die sind anders, was auch okay ist, ne? Ja. Es gibt verschiedene Typen von Menschen und mit denen muss man auch anders arbeiten. Also mit so einem Menschen wie mir würde ich zum Beispiel im Training nicht so arbeiten, dass ich mich eine Stunde lang nur mit einer Übung und mit der Perfektionierung von einer Übung beschäftigen würde.
Auf gar keinen Fall.
Wenn ich weiß, da ist jemand nicht so ein Neustarter-Typ, sondern jemand, der gerne bekannte Sachen mag, der gerne an bekannte Orte in Urlaub fährt, der gerne immer das Wiener Schnitzel bestellt in seinem Stammlokal. Mit dem kann man so arbeiten, aber mit Leuten, die Neues brauchen, die brauchen auch viel Neues und so muss man sie noch im Training oder im Coaching führen oder behandeln, damit man erfolgreich ist. Also es gibt so viele Facetten in der Arbeit mit Menschen. Mir macht das großen Spaß und mir macht das mit den Reitern auch großen Spaß, weil irgendwie ich das Gefühl habe, dass die Reiter durch die Verbindung mit den Pferden doch irgendwie bodenständiger sind und nochmal auf einer anderen Ebene, auf einer geerdeteren Ebene funktionieren als viele andere Menschen. Das ist schön. Das mag ich. Da haben wir dann schnell immer eine gute Schnittmenge.
Ja.
Und ja, mal gucken, was die Zukunft noch so bringt.
Ich finde, du wirst halt so demütig, wenn du mit dem Pferd arbeitest. Also so einfach auch so dankbar, wenn du merkst, wenn du bei dir minimal was umstellst und das Pferd sofort reagiert. Und oft ist es ja auch so, dass die dann wirklich merklich ausatmen, wenn du irgendwas
umstellst.
Ne? Also das wirst du ja auch schon beobachtet haben. Einfach so diese Demut, was die Pferde zum Teil alles möglich machen, obwohl sie es nicht könnten, weil du alles obendrauf tust, um sie zu behindern oder vielleicht auch manchmal nicht zuhörst und sie trotzdem Sachen möglich machen, um den Menschen zu gefallen. Und das finde ich, da sollten wir immer noch mal so ein bisschen mehr in die Demut gehen, was die Tiere eigentlich für uns leisten. Ja,
das ist wirklich schön. Und das, ich hatte mehrere, also recht viele solche Momente in den letzten 3 Jahren. So Momente, wenn Reiter oder Reiterinnen tatsächlich merken, was sie eigentlich ihren Tieren angetan haben in den letzten Jahren.
Ja.
Weil sie es zum ersten Mal merken, wie eigentlich das Pferd sich bewegen kann und wie man sich selbst bewegen kann und wie dann Sachen funktionieren. Und wie das Pferd plötzlich anfängt, zu gehen einfach. Das ist so richtig geil, los zu marschieren. Und der Reiter oben denkt, aha, das ist also Reiten, jetzt verstehe ich. Das habe ich nur die ganzen Jahre gemacht, ich Idiot. Ja. Und solche Momente gibt es viel.
Genau, und es darf halt so leicht sein. Ne? Also es hat dann nichts mit Schwere und Druck und allem zu tun, sondern wirklich mit einer Leichtigkeit.
Ja, wenn
so diese Situation. Da darfst du halt hinkommen, in die leichte Umsetzung, dass es leicht ist, dass es nicht anstrengend sein muss, dass du nicht da schweißtreibend drauf sitzen musst, sondern dass es einfach leicht ist.
Das ist in jeder Sportart ja das, was man gerne möchte. Ne? Also Spitzenleistung sieht immer leicht aus und einfach aus. Ob das im Reiten so ist oder im Tennis so ist oder man braucht sich nur Roger Federer anzuschauen, sieht alles leicht und einfach aus und mühelos aus. Nur kann einem nie ein Trainer sagen, was man tun muss, damit Sachen leicht und mühelos aussehen und mit der Anweisung, hey, reit doch mal leicht und mühelos, kann man auch nicht so richtig viel anfangen.
Nee, definitiv nicht.
Und Sachen sehen dann leicht und mühelos aus, wenn die Basis für die Bewegungssteuerung funktioniert. Und das ist das visuelle System, also dass man genau weiß, wie weit sind Sachen von einem entfernt, dass man über das Visuelle, über die Augen und über die Verarbeitung dieser Daten, die unsere Augen, diese Rezeptoren da aufnehmen, dass man einfach gut weiß, wo bewegt man sich im Raum eigentlich. Das ist das Wichtigste. Und dann ist es wichtig, dass das Gleichgewichtssystem gut funktioniert. Und das hat 5 Rezeptoren sozusagen auf jeder Seite im Innenohr. Und wenn uns das dann noch sagt, wie schnell wir uns bewegen, wie schnell wir beschleunigen, in was für einer Position der Kopf ist, und wie schnell wir rauf und runter uns bewegen, weil dafür haben wir jeweils einzelne Messgeräte im Innenohr, dann ist das die zweite wichtige Information. Und dann gibt es noch den Körper, der Rückmeldung darüber gibt, ne, in was für einer Position sind die Gelenke zueinander im Raum und in der Zeit. Das sind so die wichtigsten Informationen, die wir brauchen, um Bewegung gut zu steuern.
Ja.
Und wenn die alle funktionieren, dann kann Bewegung leicht werden. Aber wenn ich da Probleme habe in einem Bereich, dann wird Bewegung nicht leicht, weil der Muskeltonus dann nie in der idealen, in der optimalen Einstellung ist. Und das wird alles gesteuert aus dem Stammhirn. Das Stammhirn steuert Muskeltonus für jede Körperseite einzeln. Und das ist nichts, was mit Willkürmotorik zu tun hat. Also das kann ich nicht bewusst machen. Vielleicht für ein paar Sekunden. Aber sobald die nächste Aufgabe dazukommt, kann ich es nicht mehr halten. Also das sind Sachen, die reflektorisch passieren müssen, den richtigen Muskeltonus im richtigen Rhythmus einzustellen. Und meine Arbeit, unsere Arbeit, die Arbeit von Neurowider-Trainern ist die, herauszufinden, welche Bereiche in diesen 3 Systemen funktionieren nicht so gut. Mhm. Also wir suchen Fehler und stimulieren dann die Bereiche und die Nachbarbereiche. Weil beim Arbeiten mit dem Gehirn ist es so, dass Nachbarbereiche aktivieren sich gegenseitig. Und also versuchen wir sozusagen in dem Gehirnbereich, der nicht so richtig gesund ist, ganz viel Theater zu machen und viel Betrieb zu machen und es ganz laut zu machen, damit alle Bereiche wieder sind, die noch am Pennen sind, wieder anfangen zu arbeiten und ihren Job wieder besser machen. Und das ist eine tolle Arbeit, die zu ganz erstaunlichen und auch mitunter sehr schnellen Verbesserungen führt, die nicht immer nachhaltig sind, wenn die Leute natürlich nichts tun. Deswegen müssen wir immer beweisen, dass das passiert. Und das machen wir auch in unserer Arbeit.
Das bedeutet, du hast ja jetzt gerade schon mal erklärt, wie wir uns das vorstellen können, wie man damit arbeitet. Für wen ist es denn? Ist es nur für Leistungssportler? Ist es für Breitensportler? Für wen empfiehlst du das Programm? Was muss ich noch dazu wissen, dass ich jetzt auch die letzte Überzeugung habe, wenn ich das jetzt höre und sage, vielleicht ist es ja doch nicht das Richtige für mich. Ich könnte mich ja verbessern. Es könnte etwas außerhalb meiner Komfortzone passieren, was für mich gut ist, was für mein Pferd gut ist und
Also zunächst mal, für wen ist das Richtige? Oder man muss sich ja darüber klar sein, dass alles, was wir tun im Leben, alles, was wir sind, alles, was wir waren, alles, was wir sein werden, jede Bewegung, jeder Gedanke, entsteht durch die Gehirnfunktion, die wir haben. Und wenn ich mich schlecht bewege, dann habe ich eine schlechte Gehirnfunktion für diese Bewegung. Und für mich ist es dann gar keine Frage mehr, es ist keine Methode, was wir machen, sondern wir beschäftigen uns einfach mit der Basis. Mhm. Das ist einfach Anatomie, ne? Angewandte Neuroanatomie. Und für mich gibt es eigentlich gar keine Alternative. Also eigentlich muss jeder, der mit Menschen arbeitet und der als professioneller Coach im Bereich mit Bewegung arbeitet, der muss doch wissen, wo Bewegung beginnt, welche Systeme verantwortlich sind für Bewegung. Wenn er das nicht kann, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Also das ist Grundausstattung, müsste es sein. Und für wen ist es gemacht? Also klar, ich bilde Trainer aus und bilde Leute aus, die da einfach mehr wissen möchten für sich selber. Und wir arbeiten mit Leuten, also wir haben Trainer, die mit Kindern arbeiten, die therapeutisch arbeiten, die auch auf ganz normalen so Reiterhofanlagen arbeiten oder die denen gehören. Also erstmal tatsächlich mit Anfängern, mit Kindern, weil es geht auch um Lernen. Wie kann ich Lernen einfacher machen? Wie kann ich das optimal machen, sodass man angstfrei lernt? Wie kann man das gehirngerecht machen sozusagen? Also es ist die Zielgruppe Kinder, Anfänger, natürlich auch Hobbyreiter und Berufsreiter und professionelle Reiter. Ja, es geht, man kann auf jedem Niveau gehirngerecht arbeiten und das hat überhaupt nichts damit mit dem Leistungsstand zu tun. Die Frage ist immer, hat jemand Bock, sich zu verbessern? Ne? Also sieht jemand überhaupt seine Fehler? Und ich persönlich will keinem irgendwie Fehler ans Bein kauen. Aber wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe das Gefühl, ich mache was falsch und ich habe auch sonst irgendwie so ein paar gesundheitliche Sachen, die immer wieder aufpoppen und irgendwie kann mir keiner helfen und mein Pferd macht so komische Sachen und ich habe das Gefühl, das hat was mit mir zu tun, dann ist er sicher bei einem Neurorider-Trainer oder bei uns sehr gut aufgehoben.
Das heißt, wo kann ich diese Technik erlernen, wenn ich jetzt sage, will ich?
Es ist keine Technik und es ist auch keine Technik, die man schnell erlernen kann, sondern es gibt so zwei Arten. Einmal die Ausbildung für Trainer, wo man ja sozusagen ein Spruch ist, wo man anfängt, erstmal ein bisschen neuro zu denken, weg von dem rein biomechanischen hin zu einem mehr neurozentrierten Denken. Und das ist ein Riesensprung, weil man einfach sich ein paar neue Dinge angewöhnen muss in der Betrachtung von Bewegungsproblemen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal für Reiter ein paar Veranstaltungen, die ich mache für normale Reiter.
Ja.
Die einfach nur, okay, Gehirn, Thema, das interessiert mich, ich will besser werden, was kann ich da machen? Gibt es bestimmte Übungen, die ich machen muss, wie finde ich denn das raus? Mhm. Weil das Schwierige ist, man kann nicht einfach Protokolle oder Trainingspläne rausgeben, die für alle funktionieren, weil du hast, Sandra, ein komplett anderes Gehirn, als ich das habe. Mhm. Wir haben alle unterschiedliche, ja, leicht unterschiedliche genetische Voraussetzungen und wir sind komplett anders aufgewachsen, haben andere Nahrung gegessen, sind in unterschiedlichen Umgebungen aufgewachsen. Also jedes Nervensystem ist ja geprägt durch die Umwelt, in der es sich bewegt hat über die Zeit.
Definitiv, ja.
Und das heißt, wenn ich dir jetzt einen Trainingsplan gebe für Krafttraining, dann kann ich dir nicht den geben, den ich den ein Olympiasportler, der übernächstes Jahr bei Olympischen Spielen teilnimmt, auch bekommt. Den wird es vielleicht funktionieren, aber du würdest wahrscheinlich...
Es wäre sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, du würdest kein Stück...
Aber auch sehr deprimierend, ne?
Also du würdest wahrscheinlich schlechter werden, also wenn du diesen Umfang machen würdest. Also, und jeder Mensch braucht individuelle Reize.
Ja.
Und wenn es ums Gehirn geht, noch mehr. Das heißt, man muss wirklich für sich selber herausfinden, was ist gut für einen und was braucht man.
Mhm.
Und diesen Prozess zu moderieren, also Menschen zu helfen dabei, wie finde ich denn raus? Wie entwickle ich denn sowas wie Körpergefühl sozusagen? Mhm. Wie kriege ich denn ein Gefühl dafür, was ich brauche? Das Gefühl kann ich den Menschen nicht beibringen, aber ich kann ihnen ein paar Techniken und einen Weg zeigen, wie sie durch Test- und Retest-Verfahren sozusagen lernen können, ihr Nervensystem zu fragen, ob der Reiz, den sie gerade kriegen durch das Training, richtig ist für sie und gut ist für das Nervensystem oder nicht.
Ja.
Und das ist für mich eine ganz wichtige Errungenschaft.
Sagen, das ist ja so ein richtiger Milestone, den ich ersetze.
Genau, so kann man wirklich anfangen, sich selber und die Reize, die man kriegt im Training, sich selber zu testen und zu überprüfen, ob funktionieren oder ob Dinge nicht funktionieren.
Mhm.
Und sich dann unabhängig machen von irgendwelchen Protokollen.
Ja, vor allem, wenn ich ja dysfunktional trainiere, macht es ja gar keinen Sinn.
Also genau,
wenn ich halt merke, dass es funktional für mich ist, dass es etwas für mich tut und was für mich bringt, komme ich ja viel schneller an Erfolg, an Ergebnis dran, als wenn ich irgendwie dysfunktional und in dem Moment, wo ich ja diesen Test von dir bekomme, wo ich das zumindest für mich eruieren kann, ist es funktional oder ist es dysfunktional, speichere Energie und Zeit.
Genau, das machen wir, das hast du super erklärt. Es geht wirklich darum zu gucken in diesen drei Hauptsystemen. Es gibt noch viel, viel mehr dahinter, aber das ist so der Einstieg in das gehirngerechte Arbeiten oder ins neurozentrierte Arbeiten. In diesen drei Bereichen zu gucken, was können wir da, was können wir nicht? Und wenn wir es nicht können, was können wir da für Übungen machen? Und wie können wir die Übungen so einfach machen, dass du die schaffen kannst? Erstmal mit Hilfe und dann ohne Hilfe. Und dann, wie kannst du die verschiedenen drei Bereiche integrieren? Ja, und so wird ein Schuh draus, so kann man wieder belastungsverträglich werden. Und so kann man wieder zurückkommen auch zu einer aktiveren Lebensweise, wenn die Basissysteme der Bewegungssteuerung wieder funktionieren.
Super. Und eine letzte Frage, die ich meinen Interviewgästen mittlerweile immer stelle, ist, wenn alles von dir gelöscht wäre, also es gäbe keine Homepage mehr, es gäbe diesen Podcast nicht mit dem Interview, es gäbe gar nichts von dir, was es jemals gegeben hätte. Was wäre das eine, was du mitgeben möchtest?
Wie meinst du das? Wie wäre das, wenn ich nur eine Sache hätte, die noch auf der Welt sein sollte? Oder?
Genau, wenn nur eine Sache noch da wäre. Also ich würde sagen, ich würde zu dir kommen und würde sagen, lieber Marc, es tut mir leid, aber Alles ist weg. Was du jemals gemacht hast, es gibt nichts mehr.
Also auch nicht ein Buch, was ich schreibe?
Gar nichts. Nada, niente. Es wurde alles vernichtet. Da gab es so einen technischen Defekt irgendwie auf der Welt und Marc Nölke wurde auf einmal komplett eliminiert. Aus Versehen. Sollte eigentlich was anderes sein, aber dieser technische Defekt ist nachhaltig, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und ich würde dir jetzt einen Stift geben und ein Blatt Papier und du könntest eine Sache aufschreiben, die für dich essentiell wichtig ist, die auf jeden Fall erhalten bleiben muss.
Von mir?
Ja. An die Umwelt. Was du auf jeden Fall weitergeben willst. Was wäre das?
Boah, was für eine schwierige Frage, Sandra. Umso schwieriger in dieser komischen Corona-Zeit, in der ganz viele Dinge sich wie durch einen großen Katalysator geschickt ändern permanent und sich das Leben der Menschen auch so radikal ändert. Ist ganz schwer zu beantworten, wenn von mir nichts übrig bleiben würde. Also ich nehme mich nicht so ernst. Ich freue mich, wenn so ein paar Leute sagen würden, hier, das habe ich vom Nölke gelernt und das hilft mir immer noch.
Ja.
Oder seitdem ich das mache. Na, ich bin, glaube ich, auf der Erde, um ein paar Menschen zu helfen und um ein paar Menschen einfach für andere Leute da zu sein und um andere Menschen zu helfen. Und wenn sich ein paar Leute daran erinnern, dass ich ihnen geholfen habe oder an Dinge erinnert, die ich ihnen erklärt habe oder gemacht habe, dann wäre das schön. Ich hoffe, meinen Kindern passiert nichts und meine Kinder sind glücklich und bekommen auch ein bisschen was davon mit und lernen, was Gesundheit ist und dass sie Gesundheit in ihre eigene Hand nehmen können und dass sie das keiner Weltgesundheitsorganisation und keinem Staat und niemandem anvertrauen dürfen, sondern dass sie selbst dafür verantwortlich sind. Mhm. Das wäre mir wichtig und ja, das wäre toll. Aber ansonsten...
Also wirklich dein Appell, ihr seid selbst für euer Leben verantwortlich.
Macht ja, das. Selbst für euer Leben, selbst für eure Gesundheit und ja. Müsst ihr in die eigenen Hände nehmen und nicht jemand anderem anvertrauen. Und das ist schwierig, aber wir haben nur einen Körper und eine Gesundheit. Und ja. Ich würd meine Gesundheit niemand anderem anvertrauen, außer es muss sein, weil mich ein Bus angefahren hat.
Ja, sehr plastisches Beispiel.
Oder ich vom Pferd gefallen wäre. Dann vielleicht auch, aber sonst nicht.
Okay, dann. Ja, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, dann stelle ich das alles noch in die Shownotes, dass man dich direkt findet, erreichen kann.
Gerne, ich hab eine Website, eine heißt Marc Nölke, die funktioniert nicht mehr so, wird nicht mehr so viel gepflegt, aber die neuro-rider.com Website, da gibt es Informationen über das, was wir machen. Ansonsten, achso, wenn ihr Lust habt, es gibt so ein, ich habe so ein Freebie-Mini-Online-Kurs, Neurowriter-Mini-Online-Kurs, der dauert so eine Stunde, anderthalb, wo so ein paar einfache Prinzipien erklärt werden und so ein paar einfache Ideen drin sind und man mal sehen kann, wie ich so teache. Und der kostet nichts, den kann man sich einfach auf der Neurowriter.com-Seite, kann man sich registrieren und dann kriegt man ein Passwort geschickt und kann sich das einfach anschauen. Guck mal rein, würde mich freuen.
Also ich stelle das in die Shownotes, auch dein Instagram-Profil stelle ich in die Shownotes, so dass man dich direkt finden kann und nicht lange suchen muss. Super. Dann danke ich dir für deine Zeit, für das tolle Interview. Gerne. Und ja, hoffe, dass das viele Menschen erreicht, dass sich das immer weiter verbreitet und dadurch das Leben von Pferd und Reiter ein Stück weit einfacher, leichter, besser wird.
Das hoffe ich auch. Und danke für deine Arbeit und das Medium dazwischen, dass die Message an die Leute kommt.
Sehr gerne.
Prima. Tschüss.
Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und du konntest das eine oder andere Neue für dich mitnehmen. Und falls du jetzt Interesse hast, mehr über Neuroriding zu erfahren und über Marc Nölke, ich stelle dir alle Informationen in die Shownotes und ja, würde mich freuen, wenn du die Podcast-Folge teilst, gerne in deinem Status, sodass auch andere auf den Podcast und auf die neue Riding-Methode aufmerksam werden. Danke dir für dein Zuhören, wünsche noch einen tollen Tag und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Sandra.